Da gab es in den letzten Tagen auf TikTok einen Riesenhype um die Entrückung der Glaubenden in den Himmel. Was es aber mit der Entrückung wirklich auf sich hat, das erfährst du in diesem Podcast. Der südafrikanische Pastor Joshua Mlakela prophezeite Mitte Juni auf YouTube, dass am 23. oder 24. September Jesus wiederkäme und die Entrückung der Gläubigen in den Himmel vollzogen würde. Er habe diese Offenbarung in einem Traum empfangen. Die Prophezeiung löste vor allem bei amerikanischen Evangelikalen große Erregung aus. Unter dem Hashtag RaptureTalk gab es auf TikTok zigtausende Reaktionen darauf. Menschen bereiteten sich auf den Weltuntergang vor. Eine Frau behauptete, ihr Haus verkauft zu haben. Eine andere berichtete, sie sei im Moment der Entrückung nach oben geschwebt und hätte Jesus Christus an ihrer Hand gespürt. Ein Video zeigt eine Menschenmenge, die unter anhaltendem Jubel in einem Wald stehend nach oben in die Sonne schaut, von wo sie Jesus Christus erwartete. Wir sind als Menschen offensichtlich anfällig für solch kollektive Hypererregungen. Andere Reaktionen auf TikTok wollen vielleicht auch nur Klicks generieren oder den Hype politisch missbrauchen. So gab es Spekulationen, dass der kürzlich bei einem Attentat ermordete rechtskonservative US-Aktivist Charlie Kirk während der Entrückung als Märtyrer von den Toten auferstehen werde. Aber was hat es eigentlich mit dem biblischen Phänomen der Entrückung wirklich auf sich? Der Apostel Paulus geht in seinem ersten Thessalonicher Brief auf die endzeitliche Entrückung ein. Von Paulus wissen wir, dass er die Wiederkunft Christi in Bälde erwartete und auch meinte, er werde sie selbst noch erleben. In 1. Thessalonicher 4, Verse 16 und 17 will er einer jüdisch-apokalyptischen Vorstellung widersprechen, wonach die bei der Ankunft des Messias Lebenden, Zitat jetzt, weitaus seliger sind als die Gestorbenen. Deshalb, um dem zu widersprechen, stellte Paulus fest, dass die Glaubenden, die bei der Wiederkunft noch leben, denen nichts voraushaben, die schon vorher gestorben sind. Er schreibt dort: Er selbst, der Herr, wird bei dem Befehlsruf, bei der Stimme des Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Dann werden wir, die Lebenden, die bis zur Wiederkunft Christi übrig bleibenden, zugleich mit ihnen entrückt werden in den Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in der Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Paulus hält also fest, dass zuerst die bereits verstorbenen Glaubenden auferstehen werden und danach werden die noch lebenden Glaubenden, zu denen er auch sich selbst zählt, zugleich mit den bereits Verstorbenen aus der zeitlichen Dimension unserer Welt entrückt werden, um dem ewigen Christus zu begegnen und ewig bei ihm zu bleiben. Demnach wird bei der Begegnung mit Christus keiner dem anderen etwas voraushaben. Der ewig existierende Christus kommt von Gott her zu uns und die in diesem Moment Lebenden gehen ihm zusammen mit den Verstorbenen entgegen. Das sind natürlich alles Vorgänge, die unsere Vorstellungskraft übersteigen. Schon Ewigkeit ist für uns nicht vorstellbar. Und darum können wir uns auch nicht vorstellen, wie wir in die Ewigkeit Gottes aufgenommen werden. Was am Ende geschieht, das kann also nur gleichnishaft in Bildern ausgedrückt werden. Zur Zeit Jesu stellte man sich nun den Himmel, in dem Gott sich aufhielt, oben vor. Dieser oben befindliche Himmel war für die Menschen damals ein unerreichbarer Ort. Heute ist der Himmel von uns erkundet und wir wissen, dass es im Weltall kein Unten und Oben gibt. Niemand mehr wird Gottes Aufenthaltsort über den Wolken vermuten. Darum werden wir auch nicht annehmen, dass wir, um Christus in der Luft zu begegnen, in den Wolken nach oben schweben werden. Das alles ist bildliche Redeweise. Die Bibel drückt damit aus, dass die Begegnung mit Christus für uns selbst nicht zu bewerkstelligen ist. Wir können Christus nicht aus eigener Kraft begegnen, sondern wir werden bei der Begegnung mit ihm unserem irdischen Bereich entrückt. Dasselbe gilt für den Befehlsruf, von dem im Bibeltext die Rede ist, und auch für die Stimme des Erzengels und den Schall der Posaune. Man muss darin keine Schilderung geschichtlicher Ereignisse sehen. Viel wichtiger ist die Bedeutung, die darin steckt. Es ergeht ein unwiderruflicher Befehl Gottes, der ein für allemal sein ewiges Reich aufrichtet. Dass der Erzengel diesen Befehl weitergibt, beschreibt die Größe und Herrlichkeit Gottes, der die Arbeit nicht selber tun muss. Es ereignet sich also etwas Großes, Königliches, und darum erschallt auch eine Posaune. Eine wichtige Stelle im Zusammenhang mit der Entrückung ist im Alten Testament die Entrückung des Henoch. Henoch wird im Stammbaum von Adam bis Noah genannt, und von ihm wird gesagt, ich zitiere, Henoch wandelte mit Gott, und auf einmal war er nicht mehr da, denn Gott hatte ihn hinweggenommen. Das wird im neutestamentlichen Hebräerbrief aufgegriffen, wo es heißt, aufgrund von Glauben wurde Henoch entrückt, damit er den Tod nicht sieht, und er wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor der Entrückung hat er das Zeugnis empfangen, dass Gott an ihm wohlgefallen habe. Hier beschreibt die Entrückung kein Entschweben eines Menschen am Ende der Zeiten, sondern das Hinwegnehmen eines Menschen durch Gott, sodass er auf Erden nicht mehr auffindbar war. Was uns die Vorstellung von der Entrückung eigentlich sagen will, das wird in der Theologie meist umgangen. Man kann damit offensichtlich nicht viel anfangen. Immerhin hat Karl Barth versucht, ihr eine Bedeutung abzugewinnen. Er stellte die Entrückung Henochs in eine Reihe mit anderen merkwürdigen Beschreibungen der Bibel, nach denen der Tod eines Menschen in besonderer Weise qualifiziert wird. Es wird zum Beispiel von Mose berichtet, dass er nach Gottes Willen im Lande Moab starb und dort von Gott selbst begraben wurde, sodass bis heute niemand sein Grab kennt. Barth deutete dies und die Entrückung des Henoch so: Sobald Gott selbst im Tod eines Menschen aktiv wird, verliert der Tod seinen Vernichtungscharakter und Schrecken, die an seinem Grab deutlich werden, also am Grab des Menschen. Barth schrieb, ich zitiere, Henoch selbst sieht die Krisis des Todes nicht, und so wird er auch von keinem anderen in dieser Krisis gesehen. Er war auf einmal nicht mehr da, nicht mehr unter den Lebenden, aber auch nicht da, wo sonst jeder Mensch am Ende seines Lebens zu finden ist, nicht im Ringen mit der Frage nach seinem Nachher. Sie ist durch Gottes Gegenwart und Eingreifen unmittelbar beantwortet. Er ist nicht durch den Tod, sondern durch Gott aus diesem Leben hinweggenommen. Immerhin, dass er nachher nicht mehr da war, der Gemeinschaft der Lebendigen nicht mehr angehörte, das ist mit dem Allem auch von ihm gesagt. Und damit indirekt, aber faktisch doch auch dies, dass er wie Mose gestorben ist. Henoch ist also gestorben, aber der Tod bedeutete für ihn keine Krise. Man beachte, Barth verliert sich nicht in Diskussionen darüber, ob und wie denn Henochs Entrückung tatsächlich geschehen sei. Es geht gar nicht um ein Mirakel, bei dem Henoch plötzlich unsichtbar geworden ist. Wichtig ist vielmehr die Bedeutung der biblischen Schilderung, nämlich dass der Tod nicht voll Angst und Schrecken sein muss, sondern im Glauben an das Eingreifen Gottes auch getrost hingenommen werden kann. Und diese Bedeutung wird dem Tod schon im Alten Testament gegeben. Die zahllosen Reaktionen und Gefühlsausbrüche nach der Prophezeiung der Entrückung auf TikTok zeigen offensichtlich die Sehnsucht vieler Menschen nach Erlösung, aber auch ihre Ängste vor dem Tod. Darum ist es wichtig, dass die biblischen Schilderungen nicht ein geschichtliches Ereignis in den Mittelpunkt stellen. Es gibt nur sehr wenige Stellen, die von der Entrückung sprechen. Das Zentrum des biblischen Redens von der Entrückung erkennt man erst, wenn man seine Bedeutung ernst nimmt. Es kann die Angst vor dem Tod nehmen und einem ruhigen, hoffnungsvollen Sterben den Weg bahnen. Ich hoffe, du siehst jetzt klarer beim Thema Entrückung. Wenn du noch weitere Fragen hast, sieh gern auf meiner Website christseinverstehen.de nach und sei beim Nachdenken über den christlichen Glauben reich gesegnet.